Ja, ihr Lieben, es ist schön, wieder mal hier zu sein. Ich habe so ein bisschen überlegt, das letzte Mal muss irgendwann 2006 oder 2007 so gewesen sein, vielleicht in dem Dreh, also schon eine ganze Weile. Ich bin heilfroh, dass heute nicht solche Temperaturen sind wie gestern und wir alle hier doch ohne zu schwitzen auskommen miteinander. Ich habe ein Thema gewählt, wo ich denke, dass wir alle in irgendeiner Weise einen Bezug dazu haben. Mein Thema heute für den Gottesdienst lautet: Hilfe, ich bin überfordert. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Man hat manchmal wirklich den Eindruck, die Zeit rast an uns vorbei, wie ein D-Zug. Jedes Jahr nach Weihnachten im Januar sage ich dann so spaßeshalber zu Sabine: Du kannst das Zeug eigentlich stehen lassen. Es dauert 10 Monate und dann räumst du es eh alles wieder hin. Und dann sind so viele Termine, auch in der Gemeinde. Dann ist Chorprobe, dann proben die Bläser, die Band, dann ist Gemeindeleitungssitzung, dann ist Bibelstunde. Und die Zeit geht irgendwie dahin und, weiß nicht, man hat so den Eindruck, es läuft alles an einem vorbei. Und ich glaube, ganz viele Menschen, auch außerhalb der Gemeinde, sind damit überfordert. Ich habe gemerkt, dass es ganz viele Menschen gibt, die einen Termin suchen bei einem Psychologen, weil sie nicht zurechtkommen. Und wenn du heute einen Termin bei einem Therapeuten brauchst, dann musst du dich mitunter auf lange Wartezeiten einstellen, weil die Wartezimmer sind voll. Und Menschen sind scheinbar überfordert wie noch nie in ihrem Leben. Und dabei haben wir so viele Dinge, die uns helfen sollen, angefangen vom Haushalt, Dinge, die es in irgendeiner Form einfacher machen sollen. Wir haben so viel Technik und wir haben einen relativen Wohlstand. Menschheitsgeschichtlich gesehen muss man sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Uns geht es doch wirklich gut. Und ich finde es hochinteressant, dann zu beobachten, dass scheinbar das Gegenteil der Fall ist. Weil wenn ich unsere Generation anschaue heute, dann denke ich, wenn eine Generation nicht überfordert sein sollte, dann ist es doch unsere. Aber scheinbar ist das Gegenteil der Fall. Das Klima an den Arbeitsplätzen wird härter. Die Arbeit, die noch vor 20 Jahren vielleicht von 5 Menschen geleistet wird, wird jetzt von 2, manchmal von 1 gemacht. Da ist die ständige Angst vor Arbeitslosigkeit, Angst davor, dass jemand seinen Job verliert, den Kredit fürs Haus oder fürs Auto nicht mehr abbezahlen kann. Und das alles macht in irgendeiner Weise auf die Menschen Druck. Und dann kommt die Familie, an erster Stelle sicherlich die Partnerschaft. Man möchte ja bewusst Zeit miteinander mit dem Partner verbringen. Das muss man schon fast im Kalender planen, habe ich so den Eindruck. Dann kommen die Kinder. Und ich habe es selber erlebt, gerade in der Corona-Zeit, die Gott sei Dank hinter uns liegt. Diese Zeit hat gerade Eltern von schulpflichtigen Kindern an die Grenze ihrer psychischen Belastbarkeit gebracht. Da gab es Stress, da gab es Streit zu Hause bis hin zu häuslicher Gewalt, weil die Eltern nicht damit klargekommen sind, dass die Kinder plötzlich den ganzen Tag zu Hause waren. 7 Tage die Woche. Und da sind ganz viele Menschen seelisch krank geworden. in unserem Volk, aber auch in unserer ganzen Welt, weil einfach der Druck so unfassbar groß ist. Ja, und der Müll im Haushalt, der muss natürlich auch ordentlich getrennt werden. Ja, nicht so wie früher, Tonne auf, Müll rein. Heute muss man schon ganz genau aufpassen, in welche der 7 Tonnen das Einzelne reingehört. Oder beim Einkaufen, ja, dass dich bloß keiner beobachtet, dass du versehentlich den nicht fair gehandelten Kaffee aus dem Regal nimmst, weil er einfach billiger ist. Oder dass man fast studiert haben muss, um zu wissen, welche Produkte sind denn wirklich fair gehandelt und wo werden die Menschen nicht ausgebeutet. Das sind ja alles wichtige Themen. Und manches, merkt ihr vielleicht, habe ich mit einem gewissen Augenzwinkern auch gesagt. Ja, und jeder, der ein bisschen ein Herz hat, der will sich vielleicht auch damit beschäftigen. Aber manchmal ist es auch ganz schön viel. Und der Garten und das Auto, ach Mensch, schon wieder TÜV, sind schon wieder 2 Jahre rum. Ja, und dann kommen natürlich wir Frommen noch. Glaube und Gemeinde, das ist ja wichtig. Stille Zeit. Ich weiß nicht, wie ihr das so aus eurer Vergangenheit kennt, aus meiner geistlichen Kindheit und Jugend, da kenne ich das, da wurde ganz viel Wert drauf gelegt, jeden Tag stille Zeit zu halten, jeden Tag möglichst ein Kapitel in der Bibel lesen, dann natürlich die Veranstaltung der Gemeinde besuchen, regelmäßig und mitarbeiten natürlich auch, weil wir wollen ja als Gemeinde was erreichen, ja, wir haben von Jesus einen Auftrag bekommen, den wollen wir natürlich auch gerne erfüllen und diesem gerecht werden. Und was brauchen wir dann? Wir brauchen Mitarbeiter. Und wir suchen Mitarbeiter in allen erdenklichen Bereichen, ob das in der Arbeit mit Kindern ist, mit Jugendlichen, in der Arbeit mit den Senioren, mit Familien, selbst beim Putzdienst und wo auch immer. Und vielleicht löst es bei dem einen oder anderen eine ganze Menge Druck aus, weil es ist Verantwortung, es sind Termine, es ist Zeit. Und dann kommt der Herr Jesus und sagt uns heute Morgen Folgendes. Und ich lese uns einige Verse aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 11. Wer seine Bibel dabei hat, kann gerne mitlesen, die Verse 28 bis 30. Da sagt Jesus Folgendes. Kommt her zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Aufgrund dessen, was ich gerade vorgelesen habe, stelle ich schon mal eins fest. Jesus will dich nicht überfordern. Das ist weder seine Absicht noch sein Programm. Nicht so nach dem Motto, ach Mensch, komm, stell dich nicht so an. Guck doch mal in Afrika, die haben es viel schwerer als du. Jetzt mach mal los. Nein, Jesus ist da und er ist jemand, der an deinem Leben Anteil haben möchte und der dich nicht unter Druck setzt. Jesus sagt, die Überforderten sollen Ruhe finden. Ich habe so überlegt, der Begriff mühselig, der ist ja nicht mehr so in unserem heutigen Sprachgebrauch präsent. Was bedeutet denn das überhaupt, mühselig? Müde sein, erschöpft sein vom Arbeiten, sich sorgen, sich abmühen, sich plagen. All das sind Übersetzungsmöglichkeiten, Varianten von dem Begriff mühselig. Und dann sagt Jesus, ich werde euch Ruhe schenken. Das ist was völlig anderes. Sich ausruhen, sich erholen, sich niederlassen, sich erfrischen. Wir haben gerade Urlaubszeit. Und ich glaube, manch einer ist so froh darüber, endlich mal auszuspannen, rauszukommen aus dem Alltagstrott, vielleicht auch mal die Seele baumeln zu lassen, wie wir es so schön sagen. Ich musste dabei an so eine Wanderung denken. Ja, man ist unterwegs zu einem Ziel, man hat vielleicht auch einen schweren Rucksack auf dem Buckel und man hat eine gewisse Strecke schon zurückgelegt. Der Rucksack fängt an zu drücken auf den Schultern, die Füße fangen an weh zu tun und dann kommt ein Rastplatz in Sicht. Und du hast die Möglichkeit, eine Pause zu machen. Einfach mal den Rucksack von den Schultern nehmen, ihn abstellen, die Last loswerden und sich hinsetzen. Das kann plötzlich wie Wellness sein. Und wenn dann vielleicht noch eine leckere Leberwurstbämme und ein kühles Radler dazukommt. Und genau das im übertragenen Sinne, genau das bietet Jesus hier an. Die Überforderten sollen Ruhe finden für ihre Seelen. Ich habe aber festgestellt, das Beispiel hinkt natürlich ein bisschen. Unsere Körper sind in der Regel nicht so schnell überfordert. Ja, wir Menschen, wir sind von Gott so geschaffen, dass wir schon einiges aushalten können. Und wir können unfassbar viel bewegen. Überforderung, habe ich festgestellt, ist etwas, was ganz viel mit meiner Seele zu tun hat, was sich in meinem Kopf auch abspielt. Da geht es nicht einfach um die Arbeit, die natürlich auch getan werden muss, vielleicht um das Geschirrspülen zu Hause oder um den Garten, um die Hobbys, um die vielen Dinge, die wir ja auch vielleicht gerne tun, ja, weil sie uns Freude bereiten, sondern es geht um etwas, was in unserer Seele stattfindet. Ich habe ein Zitat gefunden von Dietrich Bonhoeffer und er schreibt oder sagt: Gott will uns durch Jesus Christus froh machen. Er will uns nicht bedrücken, uns nicht Probleme aufgeben. Er will uns nicht vor unlösbare Aufgaben stellen, sondern er will, dass wir uns an Jesus Christus und seiner Herrschaft freuen. Ich finde, es ist ein wunderschönes Zitat. Es ist fast eine Auslegung zu dem Bibeltext. Jesus will dich nicht überfordern. Was uns allerdings manchmal überfordert in unserem Leben, auch als Gläubige und als Gemeinde, das ist eine gewisse Religiosität, möchte ich mal so sagen. Religion kann Menschen gnadenlos überfordern. Jesus sagt zu den Menschen, die ihm nachfolgten und auch zu seinen Jüngern und damit natürlich auch zu uns persönlich heute: Kommt zu mir, ich will euch Ruhe geben, ich will euch wieder fit machen. Er sagt aber auch an einer anderen Stelle etwas zu den religiösen Leitern seiner Tage. Könnt ihr nachlesen in Lukas 11, Vers 46. Da sagt Jesus: Und wehe euch Schriftgelehrten, denn ihr beladet die Menschen mit unerträglichen Lasten, aber ihr rührt sie nicht mit einem Finger an. Das ist nämlich eine Wesensart von Religion. Egal ob im Jüdischen oder im Christlichen oder überall da, wo geglaubt wird, dass es da Menschen gibt, die aufstehen und die Forderungen stellen und die dir sagen, wie du leben musst und was du glauben musst und was sonst noch alles wichtig ist und so weiter. Und genau das ist es, was Jesus hier anklagt. Die Religion der Pharisäer war, den Menschen Lasten auferlegen und Leistung erzwingen. Wenn du eine bestimmte Leistung nicht bringst, kommst du nicht in den Himmel. Das war die Quintessenz. Das hieß, damals im Volk Israel, lange Gebetszeiten, viel Bibelstudium, Evangelisation. Wir würden vielleicht so ein bisschen auch ironisch heute sagen, was, du mähst hier deinen Rasen, während dein Nachbar verloren geht? Das geht ja gar nicht. Immer schön lieb sein, seinen Ärger niemals rauslassen, immer beherrscht sein, immer über den Dingen stehen. Was macht das mit den Menschen? Was macht es mit uns Christen, wenn wir mit solchen religiösen Standards konfrontiert sind? Ich glaube, religiöse Forderungen führen zu Schamgefühlen, weil wir diesen Standard, der oft gefordert wird, einfach gar nicht erfüllen können. Wir genügen ihm nicht. Und was machen wir dann? Wir schämen uns. Und Schamgefühle, ihr Lieben, sind absolut unproduktiv in jeder Gemeinde. Weil letztlich lösen diese Gefühle in uns nur das eine aus: Ich reiche nicht. Ich bin nicht genug. Und auf dieser Basis wird keiner von uns Jesus mehr lieben und sich mehr hingeben und mehr mitarbeiten. Das sind Dinge, die lähmen uns. Es gibt ein wunderschönes Anbetungslied. Im Refrain heißt es da: Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Kennt ihr vielleicht? Ist ein wunderschönes Lied. Ich singe das gern. Aber ich muss euch gestehen, es gibt ein Wort in diesem Lied, das stört mich. Stört mich ungemein. Und das ist das Wort trotzdem. Weil es vermittelt mir genau dieses Gefühl. Ich bin ein sündiger Mensch. Und alles, was ich habe, das reicht nicht. Und ich werde nie dem genügen, den Anforderungen. Aber Gott liebt mich ja trotzdem. Wenn ich in meine Bibel reinschaue, und ich glaube nicht, dass ich eine andere habe als ihr, dann lese ich etwas davon, dass Gott dich und mich wunderbar geschaffen hat. Und zwar als sein Ebenbild. Natürlich machen wir Fehler und es geht nicht immer alles glatt im Leben, selbstverständlich. Und auch in meinem Leben gibt es mehr als genug Baustellen, und das sage ich nicht bloß als Architekt. Ja. Aber Gott liebt mich nicht trotz meiner Fehler und Schwächen, sondern er liebt mich, weil er mich wunderbar gemacht hat und weil ich sein Kind bin. Deshalb liebt er mich. Ich würde also viel lieber singen: Und ich danke dir, dass du mich kennst und deshalb liebst. Schamgefühle, die rauben uns die Kraft, etwas zu ändern. Sie lähmen uns. Sie hinterlassen ein Gefühl von Hoffnungslosigkeit, von Entmutigung, von Überforderung. Und wisst ihr, was noch viel schlimmer ist? Schamgefühle sind der erste Schritt zur Heuchelei. Weil wenn wir nicht mehr offen über unsere Situation, vielleicht auch über unsere Fehler, über unsere Gefühle reden können, dann fangen wir eins an. Wir fangen nämlich an zu schauspielern und wir setzen eine Maske auf gegeneinander. Und wir tun so, als ob alles in Butter und in Ordnung wäre. Und keiner weiß und keiner darf wissen, wie es tief in mir drin aussieht. Wenn Religiosität dazu führt, dass du in deiner Familie, in der Schule oder am Arbeitsplatz oder in der Gemeinde nicht mehr du selbst sein kannst, dann stimmt irgendwas nicht. Und ich weiß nicht, und ganz ehrlich, ich möchte es auch gar nicht wissen, wie viele Menschen wir in unseren Gemeinden auch deshalb schon verloren haben. Weil wir etwas zu einem Standard gemacht haben, etwas auf den Sockel gehoben haben, vielleicht sogar unbewusst. Und wir haben damit Druck aufgebaut und manch einer war dem nicht gewachsen. Die Messlatte war einfach zu hoch. Und ich könnte noch heute an die Decke gehen, wenn ich Prediger höre, die von der Kanzel herunter predigen, komm zu Jesus, Jesus löst alle deine Probleme. Weil das stimmt einfach nicht. Es stimmt einfach nicht. Und es macht Menschen kaputt. Weil Jesus, es ist einfach nicht wahr, dass wenn du zu Jesus kommst, deine Probleme plötzlich alle nicht mehr da sind. Das stimmt einfach nicht. Wenn du dich bewusst für eine Nachfolge entscheidest und sagst, Jesus Christus ist mein Herr, dann kann es sein, dass dann die Probleme erst losgehen. Vielleicht mit deinen Arbeitskollegen am Arbeitsplatz, die dich schief angucken. Oder die Mitschüler in der Schule, die dich hänseln und sagen, was, du gehst in den Gottesdienst? Hahaha, mit dir spiele ich nicht mehr. Oder deine Nachbarn, die das vielleicht mitkriegen und über dich reden, hinter deinem Rücken. Toll, wie ein Leben mit Jesus alle meine Probleme löst, denke ich dann manchmal. Jesus möchte eins. Er möchte, dass wir zu ihm kommen, dass er uns erquicken kann, dass wir Ruhe finden bei ihm. Und seine Einladung ist, ein sanftes Joch, sagt uns dieser Text. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden. Ich muss zugeben, als ich mich versucht habe, mit diesem Begriff unter ein Joch zu kommen, auseinandergesetzt habe, habe ich mich schwer getan damit. Weil diese Redewendung ist eigentlich negativ belastet. Und ich kenne keine Quelle in der Literatur, wo unter ein Joch zu kommen für die Menschen jemals positiv bewertet wurde. Ja, da ist eher die Rede von die Herrscher der Welt unterjochen die Völker. Damals waren es die Römer, die die Welt unterjocht haben, die die Menschen versklavt haben und Steuern aus ihnen herausgepresst haben. Das ist für mich das Joch der Herrscher und der Despoten. Und komischerweise, Jesus benutzt genau dieses Bild von einem Joch. Und bei Jesus sollen die Überforderten unter ein Joch kommen und er sagt, mein Joch ist sanft und leicht. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht, aber ich bin so geprägt und ich habe immer gedacht, Mensch, der Glaube muss dich doch etwas kosten. Selbst in der Bibel finde ich so eine Stelle, wo Jesus zu dem reichen Jüngling sagt, verkauf alles, was du hast und gib's den Armen und dann komm und folge mir nach. Oder an einer anderen Stelle sagt Jesus, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht würdig. Oder Jesus sagt auch, wer seine Hand an den Pflug legt und zurückschaut, der ist nicht geschickt fürs Reich Gottes. Da habe ich gedacht, Mensch, das sind doch ganz schön hohe Messlatten. Und ich habe das immer mit Nachfolge, mit Jüngerschaft habe ich genau das verbunden. Es muss mich etwas kosten. Und ich habe gedacht, wie passt das zusammen? Ja? Wie können wir das verstehen? Ich weiß nicht, ob ich das schon alles verinnerlicht habe. Aber ich glaube, unter das Joch Jesu zu kommen, bedeutet, zu ihm zu kommen und von ihm zu lernen. Das gefällt mir. Das ist eine ganz andere Einladung zur Jüngerschaft. Kommt her zu mir und lernt von mir. Bei Religion geht es immer um Unterwerfung und um Gehorsam. Bei Jesus ist es anders. Ich formuliere es mal so: Jesu Herrschaft ist Jüngerschaft. Seine Herrschaft ist eben nicht, ich sag dir, was du zu denken hast und zu glauben hast, sondern Jesus sagt, ich lehre dich, wie ihr gut denken und glauben könnt. Und wir dürfen uns anstecken lassen, begeistern lassen von Jesus. Ja, wir sind seine Jünger, wir sind nicht seine Sklaven. Und wenn Gott mit uns redet, wenn Gott zu dir redet oder zu mir, dann ist das immer positiv. Dann ist das herausfordernd. Jesus sagt zu dir, du kannst das, du schaffst das, ich bin an deiner Seite. Jesus schenkt uns Liebe, er schenkt uns Geborgenheit und wir können mit ihm auf Augenhöhe reden und beten. Und wir dürfen uns geliebt wissen. Wir dürfen wissen, dass wir wunderbar gemacht sind. Jesus lehrt uns eigentlich, authentisch zu leben. Auch zu unseren Fehlern und zu unseren Begrenzungen zu stehen. Aber er gibt uns Mut und er gibt uns Hoffnung. Ich finde diesen Satz von Dietrich Bonhoeffer so genial. Gott will, dass wir uns an Jesus Christus und seiner Herrschaft freuen. Das Joch Jesu ist was völlig anderes als das, was wir von Herrschaft oder von Leiterschaft aus der Welt kennen. Und zum Schluss habe ich noch einen Gedanken, der mir so durch den Kopf geisterte. Beim Thema Joch hat ja manch einer so Bilder vor Augen. Ich denke da an einen oder mehrere Ochsen, die vor einen Pflug gespannt sind und den Pflug ziehen. Und dann gibt es da einen, der Bauer, der daneben oder dahinter läuft und vielleicht auch noch mit der Peitsche den Ochsen antreibt. All das, was Jesus hier in diesem Text sagt, klingt für mich eigentlich eher danach, dass das ein Joch ist, in dem Jesus mit drin ist. Jesus sagt, komm unter mein Joch. Sei mit mir gemeinsam unter diesem Joch. Ich finde diesen Gedanken total spannend. Jesus steht eben nicht da und legt dir das Joch auf und treibt dich vielleicht noch an. Nein, er ist an deiner und an meiner Seite. Er überzeugt mich. Er begeistert mich vom Reich Gottes und von der Rolle, die ich darin spielen darf. Er weckt Begabungen, er weckt Fähigkeiten und er zeigt mir, wie ich sie für sein Reich am besten einsetzen kann. Der Schlüssel zu einem sanften Joch, davon bin ich überzeugt, ist die Freude am Reich Gottes. Und diese Freude, die hat Jesus uns authentisch vorgelebt. Ja, sogar bis ans Kreuz auf Golgatha. In Hebräer 12 heißt es, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts erachtete. Das heißt, Jesus hatte eine Kraftquelle, mit der er unterwegs war. Und Jesus war begeistert vom Reich Gottes, von dem, was da kommen wird. Und dafür brannte er. Und das Genau das gab ihm die Kraft, auch Nachteile in Kauf zu nehmen. Das heißt, unter dem Joch mit Jesus zu sein, bedeutet, mit ihm zu rechnen. Er ist da, direkt neben dir, neben mir. Und wir dürfen mit seiner Kraft rechnen. Jesus ist so ein starker Partner. Und nur mit ihm gemeinsam werden wir es schaffen. Ja, und ich muss sagen, es gibt Zeiten und gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich so das Gefühl, ich hänge kraftlos in diesem Joch. Und Jesus trägt mich. Wir alle sehnen uns nach einem sinnvollen Leben. Wir sehnen uns vielleicht danach, kreativ zu sein und etwas im Reich Gottes zu bewegen. Und vielleicht ist das ein ganz frischer Ruf Jesu zur Nachfolge an dich. Jesus, ich möchte von dir lernen. Ich möchte von dir begeistert sein. Und ich möchte an deiner Seite Gottes Reich voranbringen. Amen.